Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, am heutigen 18. Sonntag nach Trinitatis, einer der eigentlich so von der Bezeichnung her oder Nummerierung her normalen Sonntage in dieser Nach-Trinitatis-Reihe, hat sich, und das aus gutem Grund, mit der neuen Perikopenordnung vieles verändert. Der heutige Predigttext stammt aus den in evangelischen Pfarrerkreisen umstrittenen Jakobusbrief. Und er ist dieser Text überhaupt erst durch die neue Perikopenordnung neu in den Kanon der Predigttexte aufgenommen worden. Martin Luther lehnte diesen Jakobusbrief so sehr ab, dass er sagte, ich zitiere, ich will ihn, also den Jakobusbrief, nicht haben in meiner Bibel. Diese ablehnende Haltung liegt vor allen Dingen an einem Teil des Briefes, der genau heute den heutigen Predigttext stellt. Es wird also sehr spannend. Ich lese den heutigen Predigttext aus dem Jakobusbrief im Kapitel 2, die Verse 14 bis 26. Sie haben im abgedruckten Kirchenzettel die lutherische Übersetzung und ich werde aber jetzt in der Lesung erstmal die Übersetzung aus der Bibel in gerechter Sprache verwenden und nachher, wenn wir uns dann das hochbrisantere Material sozusagen dann im Detail angucken, gehe ich auf die Luther-Übersetzung. Deswegen einfach erstmal zuhören, nicht mitlesen, weil ich finde, in der Übersetzung der Bibel in gerechter Sprache wirkt der Text nochmal ein bisschen anders und ich glaube, das ist für später wirklich gut, es einmal in der Übersetzung erstmal zu hören. Liebe Schwestern und Brüder, was nützt es zu glauben, aber nicht dem Gesetz entsprechend zu handeln? Der Glaube allein rettet im Gericht sicher nicht. Wenn Brüder oder Schwestern so arm sind, dass sie sich nicht ausreichend kleiden können und nicht genug zu essen haben, und einige von euch beim Abschied zu ihnen sagen, geht hin in Frieden. Wir wünschen euch, dass ihr euch ausreichend kleiden und euch satt essen könnt. Sie geben ihnen jedoch nicht das, was sie zum Überleben brauchen. Was nützt dann das weder dem Bedürftigen noch denen, die dieses gesagt haben? So ist es mit dem Glauben. Wenn er nicht mit Taten verbunden ist, dann ist er tot. Es könnten nun einige verharmlosend einwenden. Die einen haben eben Glauben und die anderen haben Taten. Denen entgegne ich Folgendes. Zeigt mir doch, dass euer Glaube ohne Taten rettet. Und ich werde euch stattdessen zeigen, dass mein Glaube durchaus durch die Taten rettet. Du glaubst, dass Gott einzig ist? Damit hast du recht. Aber davon sind sogar die Dämonen überzeugt und fürchten sich. Lerne an den folgenden Beispielen, du dummer Mensch, dass der Glaube ohne die Taten nutzlos ist. So war es auch bei Abraham, dem wir in unserer Lebensführung folgen und der eine Heilszusage bekam, die auch für uns gilt. Aufgrund von Taten erkannte Gott ihn als gerecht an, denn er war sogar bereit, seinen Sohn Isaak zu opfern. Du siehst, dass der Glaube mit Abrahams Taten zusammengehörte und der Glaube erst zusammen mit diesen Taten vollständig war und heilvoll wirkte. Denn so erfüllte sich, was schon vorher in der Schrift von der Wirkung solchen Glaubens stand. Abraham glaubte Gott und Gott erkannte ihn als gerecht an und er wurde fortan Freund Gottes genannt. Ihr seht, dass Menschen aufgrund von Taten als gerecht anerkannt werden und nicht aufgrund von Glauben allein. Ebenso war es auch bei der Prostituierten, oh mein Gott, Rahab. Es waren ihre Taten, aufgrund derer sie Gott als Gerechte anerkannte, denn sie hatte die Boten aufgenommen und auf einen anderen Weg weggeschickt. Denn wie der Körper ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Taten tot. Herr, schenke Reden hören und verstehen durch deinen Heiligen Geist. Amen. Liebe Gemeinde, ich denke, beim Lesen bzw. beim Hören dieses Textes wird sehr schnell klar, woher die Ablehnung Luthers kommt gegenüber dem Jakobusbrief. Luther und manch andere sahen und sehen einen tiefen Widerspruch zwischen Paulus, vor allen Dingen im Römer- und Galaterbrief, und Jakobus in seinem Brief hier. Dass die Briefe der beiden unterschiedlichen Schreiber unterschiedliche Akzente setzen, ist wohl offensichtlich geworden. Aus meiner Sicht ist es entscheidend für das richtige Verständnis dieser Unterschiede wichtig zu wissen, dass die Adressaten dieser beiden Briefschreiber vollkommen unterschiedlich waren. Der Brief des Jakobus war nicht nur an die Versammlung der in Jerusalem gerichteten oder in Jerusalem lebenden Judenchristen gerichtet, sondern an die 12 Stämme, die in der Zerstreuung sind, so heißt es im Kapitel 1 des Briefes, wo er sagt, an wen er sich richtet. Damit sind die 12 Stämme Israels gemeint. Jakobus, der gläubiger Jude war, hatte den Menschen im Blick, der bereits gläubig ist und im Glauben lebt, im jüdischen Glauben. Ihm geht es darum, woran lebendiger Glaube erkennbar wird. Paulus auf der anderen Seite ist ein überzeugter Christ, richtet sich in seinen Briefen an die Heidenchristen, die also den gleichen Glaubensursprung haben wie er, nämlich keinen Glauben oder den Vielgötterglauben der Römer oder was auch immer. Ihm geht es um die Frage, wie ein Mensch gläubig wird, also vollkommen eine andere Zielgruppe, wie man heute so schön sagen würde. Und das müssen wir im Verständnis dieses Briefes des Jakobus immer vor Augen haben. Wer ist denn dieser Jakobus? Er war ein Sohn von Josef und Maria und damit einer der 4 Halbbrüder von Jesus. Zunächst verstand er nicht, wer Jesus eigentlich war und glaubte auch nicht an ihn. Erst nach der Auferstehung begegnet Jesus ihm ganz persönlich und das war vermutlich der Wendepunkt in seinem Leben. Denn danach ist er zusammen mit Maria und seinen Brüdern im Jüngerkreis zu finden. Alles zu finden in der Bibel im Neuen Testament, dass diese Dinge so gewesen sind. Jakobus entwickelte sich neben Petrus und Johannes zu einer der tragenden Säulen in der Jerusalemer Urgemeinde. Und nach dem Weggang von Petrus übernahm er die Gemeindeleitung. Jakobus war ein Mann des Ausgleichs, ein Vermittler bei der Auseinandersetzung zwischen Juden und Heidenchristen. Er starb im Jahr 62 nach Christus als Märtyrer und die Überlieferung weiß, einiges von ihm zu berichten. Jakobus erhielt wegen seinem strengen Leben nach dem alttestamentlichen Gesetz den Beinamen der Gerechte. Jakobus war ein Mann des Gebets, der für sein Volk in der Fürbitte eintrat. Seine Knie seien vom Beten so hart wie die eines Kamels geworden, schrieb man. Jakobus wurde am Ende auf Anweisung des Hohenpriesters Ananias von der Tempelzinne in Jerusalem gestürzt. Als er dann trotz des gewaltigen Sturzes noch am Leben war, fiel er, während sie begannen, ihn zu steinigen, auf seine Knie, um für sie zu beten. Danach wurde er schließlich von einem Walker mit dessen Walkerholz erschlagen. Also eine ganz besondere Persönlichkeit, die diesen Brief verfasst hat. Das selbst dargestellte geistliche Profil des Jakobus zeigt sich am Eingang des Briefes in seiner kurzen, schlichten Selbstbeschreibung als Knecht Gottes und Jesu Christi. Er muss nicht mehr über sich sagen, als dass er eben Diener ist, der Gott, dem Vater und dem Gott, dem Sohn, gehorsam sein will. Und das, obwohl er ja durchaus seine Verwandtschaft mit Jesus betonen könnte. Das tut er aber in keinster Weise und an keiner Stelle in seinem Brief. Der Jakobusbrief ist vermutlich um 45 nach Christus geschrieben worden und damit das älteste Buch des Neuen Testaments. Da Jakobus Gemeindeleiter in Jerusalem war und von dort auch nicht weggegangen ist, ist anzunehmen, dass der Brief auch in Jerusalem verfasst wurde. Jakobus schreibt nicht an eine einzelne Gemeinde, sondern er adressiert seinen Brief an mehrere kleine Gemeinden mit unterschiedlichsten Problemen. Er war ein Mensch, dem es nicht gleichgültig war, wie andere im Glauben standen. Deshalb müssen für ihn die Zustände in den Gemeinden und die Glaubenshaltung seiner Brüder und Schwestern große Sorge bereitet haben. Also er hatte eine ganz ähnliche Motivation wie Paulus in seinen Briefen. Hier ein paar Beispiele dafür, was es für Themen gab. Das ergibt sich alles aus dem Jakobusbrief in den anderen Kapiteln. Welche Probleme es denn in diesen unterschiedlichen Gemeinden gab, die er erwähnenswert fand oder bedenkenswert oder die ihm Probleme gemacht haben. Der Glaube dieser Gemeinden war vielen Bewährungsproben ausgesetzt. Sie machten wohl deutliche Unterschiede zwischen Armen und Reichen. Sie hatten heftigen Streit untereinander. Sie verletzten einander mit Worten. Und sie waren überheblich und selbstsicher. Ich würde sagen, das sind Nachrichten, die man auch heute, wenn man sich heute die Tagesschau oder sowas anguckt, genauso sagen könnte. Das passt in die heutige Zeit hervorragend hinein. Jetzt aber zum eigentlichen Text und jetzt in der Luther-Übersetzung, so wie Sie das auf Ihrem Kirchenzettel auch mitverfolgen können. Wir starten mit: Was hilft's, Brüder und Schwestern, wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat doch keine Werke? Kann denn der Glaube ihn selig machen? Anscheinend ja wohl nicht, weil Jakobus argumentiert weiter. Wenn ein Bruder oder eine Schwester nackt ist und Mangel hat an täglicher Nahrung und jemand unter euch spricht zu ihnen, geht hin in Frieden, wärmt euch und sättigt euch, ihr gebt ihnen aber nicht, was der Leib nötig hat, was hilft ihnen das? Offensichtlich ja nichts. Das höchste und wichtigste Gebot im Alten und Neuen Testament ist das Doppelgebot der Liebe. Die Liebe zu Gott und daraus folgend die Liebe zum Nächsten. Wer liebt, erfüllt das Gesetz. So steht es in der Schrift im Alten Testament. Aber wahre Liebe erschöpft sich nicht in Worten, sondern schreitet zur Tat. Zum Beispiel dann, wenn Gläubige in Not sind. Glaube und tatkräftige Liebe bilden also eine untrennbare Einheit. Jakobus argumentiert weiter in jüdischer Auslegungstradition Verse aus Genesis, aus dem ersten Buch Mose, und formuliert daraus den zentralen Vers unseres Predigttextes. So ist auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, tot in sich selber. Und Jakobus argumentiert weiter. Aber es könnte jemand sagen, du hast Glauben und ich habe Werke. Zeige mir deinen Glauben ohne die Werke, so will ich dir meinen Glauben zeigen aus meinen Werken. Du glaubst, dass nur einer Gott ist? Du tust recht daran. Die Teufel glauben's auch und zittern. Hier spricht eine ganz typische Art und Weise der Auslegung. An den einen Gott zu glauben, heißt, so wie Jakobus argumentiert, noch lange nichts. Denn auch die Teufel oder die Dämonen, wie es in der anderen Übersetzung heißt, glauben an ihn und zittern vor ihm. Deren Glaube ist also sogar mit sehr starken Emotionen verbunden. Deren Glaube, also der Teufel oder Dämonen, erzeugt also eine große Wirkung. Ich habe lange darüber nachgedacht, was das wohl zu bedeuten hat. Ich verstehe das so. Der Attentäter von Halle, der in die Synagoge eindringen wollte, als Rechtsradikaler mit rechtsradikalem Gedankengut und das auch noch am größten jüdischen Feiertag, er ist wahrscheinlich so ein teuflischer Dämon, von dem Jakobus her spricht. Sein Hass richtet sich gegen den Gott der Juden, der auch unserer ist. Und dieser Hass gegen diesen Gott hat ihn zu seiner Tat getrieben, die lange vorbereitet war und so subtil und so fürchterlich abgelaufen ist. Was für eine spannende Art der Argumentation von Jakobus. Da muss man wirklich sich drauf einlassen können und wollen. Solche Argumentationen findet man bei Paulus nicht unbedingt. Aber Paulus war ja auch nicht in jüdischer Tradition groß geworden. Willst du nun einsehen, du törichter Mensch, dass der Glaube ohne Werke nutzlos ist? Schreibt Jakobus. Anscheinend waren nicht nur die Heidenchristen in Korinth selbstgefällig in ihren Spekulationen, sondern scheinbar auch die jüdisch-christlichen Gemeinden, an die Jakobus sich richtet. Zur Absicherung seiner Argumente in seiner Briefpredigt verwendet Jakobus dann auch noch zwei Beweise aus dem Alten Testament der jüdischen Schrift. Abraham, den Vater des Glaubens, dessen Glaube durch die Tat vollendet wurde, als er den Befehl Gottes gehorchte, seinen Sohn Isaak zu opfern. Und Rahab, die Prostituierte. Sie glaubte an den Gott Israels und dieser Glaube zeigt sich darin, dass sie die Kundschafter als Boten Gottes behandelt. Jakobus argumentiert mit zwei den Judenchristen sehr wohl bekannten und vertrauten Beispielen, die ohne Glauben als Motivation völlig wertlos wären. Und nicht nur, dass sie wertlos wären ohne Glauben, sondern sie wären sogar schlechter als wertlos, nämlich richtig böse und müssten, weltlich gesehen, sogar die strengste Strafe bekommen. Wer in dieser Welt würde jemals das, was Abraham oder Rahab taten, als gutes Werk bezeichnen? Es ist sehr eindeutig, dass nach menschlichen Grundsätzen Abraham in Gefahr stand, seine Freiheit, wenn nicht sogar seinen Kopf zu verlieren, für seine Absicht, seinen Sohn zu töten. Und ohne jede Frage musste das Verhalten Rahabs nach dem Urteil ihrer Landesgesetze sie für das böseste politische Verbrechen der schlimmsten Strafe aussetzen. Das wäre jedoch ein Richten ihrer Taten ohne Gott, in dem vorausgesetzt würde, dass sie unabhängig vom Glauben gehandelt haben. Ihr Glaube allein gab diesen Werken ihr Leben und ihr Wesen. Sonst wäre Abraham in den Augen der Menschen ein Vater gewesen, der bereit war, seinen Sohn zu ermorden. Was könnte es Böseres geben? Und was Rahabs Tat angeht, das wäre nichts anderes als Verrat an ihrem Land und ihrem König. Die Werke auf die Jakobus hier als Beispiele zurückgreift, sind solche, denen der Glaube einen ganz besonderen Glanz gibt und ausschließlich durch ihn, durch den Glauben gerechtfertigt werden. Und dann wiederholt Jakobus zum Abschluss seiner Argumentationskette nochmal den zentralen Satz. Denn wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. Lebendiger Glaube kann nicht von den Werken getrennt werden. Entweder er wirkt sich aus oder es ist ein toter Glaube. Er vergleicht mit einem Körper ohne Geist, der ein Leichnam ist. Und so ist ein Glaube ohne Werke ein toter Glaube. Liebe Gemeinde, mit diesen Ausführungen über Glaube und Werke wollte Jakobus die Empfänger seines Briefes ermahnen und ermutigen, zur Gemeinschaft mit Gott und zur lebendigen Quelle seines Wortes zurückzukehren, damit ihr Glaube wieder so lebendig würde, wie er am Anfang des Glaubens war. Jakobus fordert Werke und ist nicht einfach mit Glauben zufrieden. Er argumentiert in seiner jüdischen Tradition, und die ist für uns zunächst ungewohnt und fremd. Ich denke, so ging es Luther wahrscheinlich auch. Jakobus ist aber weit davon entfernt, den Grundsatz des Glaubens zu erschüttern. Ganz im Gegenteil, er setzt ihn voraus und die Werke, die er uns als Beispiele herausstellt, sind vom Glauben in eindringlichster und sehr auffallender und einprägsamer Art und Weise geprägt. Jakobus stellt mit Verweis auf die alttestamentlichen Textstellen sicher, dass es nicht allein beim Glauben bleiben kann. Glauben und Handeln gehören immer zusammen. Jakobus sind die Konsequenzen des Glaubens wichtig. Fehlen sie, stellt er den Glauben überhaupt in Frage. Jakobus macht uns auch heute deutlich, dass der Glaube praktisch und konkret werden muss. Sonst ist es kein lebendiger Glaube. Lebendiger Glaube wird dann sichtbar, wo wir praktizierte Liebe leben und damit unseren Glauben zum Ausdruck bringen. Der Jakobusbrief fordert uns heraus, die Lebendigkeit unseres Glaubens auf den Prüfstand zu stellen. Und das finde ich für mich oder habe ich in der Bearbeitung dieses Predigttextes für mich als eine wunderbare Herausforderung gefunden. Nutzen wir doch diesen jüdisch geprägten Brief des jüngeren Bruder Jesu, um uns zu fragen, wie lebendig ist mein Glaube? Rede ich nur darüber oder setze ich meinen Glauben auch in Handeln um? Und welche Motivation steckt dahinter, wenn ich denn handle? Ist es mein Herz, die Liebe in meinem Herzen, oder geht es um die Erfüllung von Geboten und Gesetzen? Ich möchte meine Predigt beenden mit einem Gebet einer christlichen Theologin, Barbara Eberhard, die aus der intensiven Diskussion der christlichen Theologen heraus auch die jüdische Art und Weise der Betrachtung von biblischen Texten in ihre Auslegung von Bibeltexten mit hineinzunehmen. Und sie ist ganz begeistert von dieser Idee, dieser Art mit in die Theologie, in die christliche Theologie mit aufzunehmen. Ich glaube, doch mein Kopf beginnt zu zweifeln. Wer bist du, Gott? Und warum verlässt du mich immer wieder? Und wie soll ich da an dich glauben? Ich zweifle, doch meine Hände beginnen zu glauben. Ich lege die Gedanken schlafen und greife nach der Welt. und tue, was zu tun ist. Ich glaube, Gott, dein Wille geschehe. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.